Börse aufs Ohr. Herzlich willkommen zum neuen, dem achten GetEx-Podcast Börse aufs Ohr. Der Podcast, der nicht nur dein Depot zum Glänzen bringen wird. Und das Ganze heute am 25.04., dem Tag des Telefons. Klinglingling, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Wie gewohnt gebe ich euch wieder einen kurzweiligen Überblick zu den spannenden Themen aus der Finanz- und Börsenwelt. Und das mache ich heute zusammen mit meinem Gast, der nach einer Bankkaufmannsausbildung die raue Luft im Strukturvertrieb schnupperte, dann aber doch die holde Berliner Luft bevorzugte und jetzt fest die Zügel eines der Neobrokers fest in den Händen hält. Schön, Thomas, dass du heute mit dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und mein Name ist Lars Reichel von GetEx Exchange. Der Episode 8 gebe ich heute den Titel Berliner Luft. Denn zum einen habe ich heute den Vorstand des Berliner Smartbrokers, Thomas Soltau, an meiner Seite. Und zum anderen lautet der dritte Vers des 1904 geschriebenen Operettenliedes Die Berliner Luft, wo nur selten was verpufft. Schauen wir also, wie nachhaltig die Märkte, die Entwicklungen des ersten Quartals sein werden. Was erwartet euch heute sonst noch hier? Denn es soll sich ja lohnen, dass ihr eure Zeit mit uns verbringt. Ihr bekommt wie immer ein kurzes Marktupdate und das mache ich heute zusammen mit einem weiteren Experten. Ich verrate es noch nicht. Ich gebe euch ein Update zu den GetEx Risk Indizes. Es gibt ein Chart-Update. Wir haben wieder Beauty-Tipps für euer Depot. Und in Inside GetEx verrate ich, was sonst noch so alles passiert. Und das Beste zum Schluss, die Benchmark wünscht dir was. Und wie immer zu Beginn noch der Hinweis auf das Ende des Podcasts. Hört euch bitte den relevanten Disclaimer an, denn schneller kann ich ihn wirklich nicht sprechen. Thomas, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Du bist ja ein vielgefragter Mensch, nicht nur in den sozialen Medien. Wo erreiche ich dich denn heute?
Ja, ich bin da nicht nur vielgefragter Mann in den sozialen Medien und in einigen Podcasts, sondern auch in der Familie und insofern heute Morgen kurz in den Flieger gestiegen und mit der Familie in den sonnigen Süden geflogen.
Alles richtig gemacht. Ich beneide dich. Thomas, lass uns einsteigen. Du hast klassischerweise eine Bankkaufmannsausbildung gemacht, wie ich damals auch, wie sehr viele aus der Branche. In Berlin gibt's vermutlich drei große Institute, je nachdem, welches Baujahr du bist. Gab's vielleicht noch die Bankgesellschaft Berlin? Wo war das genau?
Das ist tatsächlich bei der Bankgesellschaft Berlin, also konkret bei der Sparkasse, aber sie gehörte ja zur Bankgesellschaft Berlin. Insofern war ich bei der Landesbank Berlin in meiner Ausbildung und habe tatsächlich auch die Landesbank Berlin auf meinen Ausbildungszertifikaten draufstehen.
Sehr schön, stolz, ja, sehr gut. Nach der Ausbildung, die dauert dann so 2-3 Jahre in der Regel, bist du dann in den Strukturvertrieb gewechselt?
Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Okay. Tatsächlich hat ziemlich genau ein halbes Jahr gedauert innerhalb der Ausbildung, dass ich gemerkt habe, dass die Bank ehrlicherweise nicht meins ist. Warum? Weil ich schon sehr früh lernen durfte oder musste in dieser Bank, dass ich nur das verkaufen darf, was der Kunde nicht möchte, sondern was die Bank möchte. Das hat mir halt gar nicht geschmeckt tatsächlich. Das hat auch nicht so richtig zu meiner Ethik gepasst. Und deswegen habe ich mich dann relativ schnell auch parallel umorientiert und bin tatsächlich schon nach einem halben Jahr, als ich meine Bankausbildung begonnen habe, in den Strukturvertrieb gewechselt und habe dann dort quasi freier beraten können.
Und dann die Ärmel hochgekrempelt und dann hat da vermutlich schon ein anderer Wind geweht als das behütete Umfeld eines fast öffentlich-rechtlichen Instituts.
Das stimmt, wobei man schon nicht verachten darf, wie die Bankausbildung mittlerweile schon laufen. Also ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber schon damals war das sehr, sehr vertriebslastig. Und auch wenn ich noch in der Ausbildung war, hatte ich auch so meine Ziele, die ich erreichen musste und die ich dann am Ende sukzessive vorangebracht habe. Und deswegen auch parallel natürlich dann eben die Struktur kennengelernt habe und immer Struktur mich dann entsprechend weiterentwickelt habe.
Mhm. So, und dann hast du die Ärmel hochgekrempelt, Vertrieb Gas gegeben und bis dann, wie ging es dann weiter? Du bist ja nicht lange dort oder du warst ein paar Jahre, paar Monate dort.
Ja, und dann? 2 Jahre im Endeffekt. Also ich habe im Endeffekt die Ausbildung gemacht, habe parallel den Strukturvertrieb gemacht. Ich bin dann in der Struktur sicherlich gut aufgegangen. Also ich habe gemerkt, es passt mir mehr, was dort passiert und wie ich dort die Kunden berate. Ich hatte eine breitere Produktauswahl und ganz wichtig, es war sehr, sehr, ich sag mal so Fonds und aktienbasiert und sehr wenig, sehr weit weg von Bausparverträgen und anderen Themen, die auch mit reingezählt haben. Und insofern, das war schon ein ganz guter Start für mich. Das habe ich parallel zur Ausbildung gemacht und dann aber mit Beendigung der Ausbildung auch die Struktur verlassen, weil ich dann auch in der Struktur gelernt habe, wie die Struktur in Summe funktioniert. Das ist an sich ein schönes Modell, man kann halt auch sich gut entwickeln, aber es ist eben ein Strukturvertrieb. Das heißt, egal wie gut man sich anstrengt, es gibt immer mehrere Strukturen über dir, die dann am Ende die großen Einnahmen generieren und du landest dann eben irgendwo in der Mitte. Das war dann auch nicht so das Richtige für mich und deswegen habe ich mich dann entsprechend entschieden, da mich nochmal umzuorientieren und bin dann tatsächlich zur damaligen Wallstreet Online Capital AG gewechselt. Das war 2006, also irgendwie auch schon 18 Jahre her und habe dann dort angefangen, im Vertrieb tätig zu werden.
Also weniger Versicherungen, weniger Bausparverträge, sondern der echte Kapitalmarkt.
Ja, genau. Ich meine, das, sehr gut. Was wirklich gut gefallen hat, war natürlich bei der Capital AG. Da ging es halt darum, ich habe dem Kunden gegeben, was er wollte. Also online gab es die Möglichkeit für den Kunden zu sagen, was er haben möchte. Und ich habe es ihm gegeben. Und dann haben wir halt nur über die Konditionen verhandelt. Das ist natürlich maximal entspannter und einfacher.
Wall Street Online ist ja ein Riesenkonzern mittlerweile. Welche Sparte hast du, wo bist du damals reingekommen?
Tatsächlich in der Tochtergesellschaft und der Wall Street Online Capital AG, die damals die oder heute auch noch die Fondsdiscount.de betrieben hat. Das heißt Fokus auf Investmentfondsvertrieb im Internet und da vor allem den Fokus darauf, nicht beratend tätig zu werden. Dafür aber eben günstigere Konditionen anzubieten.
Und dann bist du innerhalb des Konzerns geblieben und hast dich dem Broker zugewandt. Seit wann? 2014? Jetzt bist du im Vorstand. Warst schon vorher dort?
Ja, genau. Also im Endeffekt ist der Broker ist die gleiche Gesellschaft. Die heutige Smart Broker AG ist die ehemalige Wall Street Online Capital AG. Wir haben es also nur umbenannt, umfirmiert, damit es dann auch dementsprechend skalierbaren Produkt namentlich passt. Und ich habe 2011, sollte ich quasi den Vorstand übernehmen. Das ging aber aus BaFin-Gesichtspunkten nicht. Habe dann 3 Jahre Ehrenrunde gedreht als Prokurist und bin dann 2014 in den Vorstand der Gesellschaft gewechselt. Habe dann zusammen mit dem René Krüger eine Zeit lang den Vorstand weiterentwickelt oder das Unternehmen weiterentwickelt. Und in 2019, zusammen auch mit der Muttergesellschaft, der heutigen Smart Broker Holding, damals Wall Street Online AG, den Smart Broker gelauncht in 2019. Also es ist quasi ein zwar neues Produkt und wenn man so will auch irgendwie ein Startup, aber eben in einer bestehenden Struktur quasi aufgelegt, auferstanden. Das haben wir dann 2019 geschaffen und hatten dann doch einen recht fulminanten Start mit dem Produkt.
Ja, sehr gut. Ist dir super gelungen, ja? Und du hast dich auch jetzt gerade im Brokerage-Bereich in der Vergangenheit mit der noch geschäftsführenden Bundesregierung ja sehr stark auch in den sozialen Medien zum Thema Altersvorsorge geäußert. Du hast in zahlreichen Ausschüssen da auch mitgewirkt und dich entsprechend positioniert. Ich nehme an, du hast den aktuellen Koalitionsvertrag gelesen. Ist der so gekommen, wie du es dir erwartet hast oder hätte da noch mehr drin sein können?
Schwierige Frage. Also ich fange mal an. Ich glaube, Erwartungshaltung war schon sehr gering, nach den ganzen Äußerungen, die im Vorfeld auch seitens der SPD getroffen wurde, mit Erhöhung Kapitalertragssteuer, mit Einführung Finanztransaktionssteuer und anderen Geschichten, die aus meiner Sicht absolut schädlich gewesen wären für Deutschland und für die Aktionärskultur hier in Deutschland und vollkommen in die falsche Richtung gingen, waren die Erwartungen gleich null. Und insofern hat der Koalitionsvertrag tatsächlich sogar ein klein bisschen überrascht. Ja. Im Wesentlichen sind es so mehrere Punkte, die mich da auch zum Teil positiv überrascht haben. Der erste Punkt ist sicherlich, dass die Kapitalertragssteuer nicht erhöht wird. Das heißt, das ist alles ganz konstant und bleibt erstmal, wie es ist. Der zweite Punkt ist, die Finanztransaktionssteuer hat die CDU auch quasi wegverhandelt. Die steht zwar noch drin, aber steht jetzt nicht mehr drin, dass sie in Deutschland eingeführt wird, sondern steht nur noch drin, dass man sich als Deutschland dafür einsetzen wird, dass in Europa eine europäische Finanztransaktionssteuer geschaffen werden wird. Und wir wissen von vielen anderen europäischen Ländern, dass die dagegen sind. Insofern wird das nicht kommen. Da hat die CDU, glaube ich, ganz gute Arbeit geleistet, das wegzubekommen. Und dann gibt es halt zwei wesentliche Neuerungen. Das erste ist das sogenannte Kinderdepot, Frühstarterrente, wie auch immer man es nennen darf. Man darf auch Merzrente sagen mittlerweile, glaube ich. Da gibt es verschiedenste Themen. Es war der Wunsch von Merz. Das ist im Endeffekt ein Produkt, wo ein privatwirtschaftlich betriebenes Depot aufgemacht werden kann für ein Kind, das mindestens 6 Jahre alt ist. Und in diese Kinderdepots wird dann seitens des Staates bedingungslos jeden Monat 10 Euro eingezahlt. Das ist nicht der große Wurf, ja, das würde ich auch festhalten, und nicht, was ich mir gewünscht hätte. Aber es ist schon mal ein guter Start, denn es heißt am Ende, dass eine SPD und eine CDU einen Weg gefunden haben, sich auf ein Kapitalmarktprodukt zu einigen, in das investiert werden soll und zu gefördert werden soll. Das ist schon mal ein Riesenerfolg und geht in die richtige Richtung. Und was auch interessant ist, in dem gleichen Fassus spricht man eben von einem Altersvorsorgedepot. Den Namen kennen wir schon ganz gut in unserer Branche. Das ist nämlich letztes Jahr rumgegangen und das, wie du sagst, haben wir uns dafür auch viel eingesetzt, dass das kommt. Es ging nämlich darum, dass ein privatwirtschaftlich betriebenes Depot für jedermann aufgelegt werden soll, das dann staatlich gefördert wird, ähnlich wie die Riester-Rente. Und das ist dann auch der zweite Punkt, der letzte Punkt, den ich sehr gut finde innerhalb des Vertrages, ist, dass eben auch die Riester-Rente reformiert werden soll. Das ist noch recht, ich sag mal so, vage formuliert, aber es steht zumindest drin, dass man ein sogenanntes Anlageprodukt schaffen möchte. Das heißt, die Riester soll überführt werden in ein flexibleres Anlageprodukt und ganz wichtig, die Garantie soll entfallen. Also auch schon mal ein großer Erfolg. Und jetzt müssen wir einfach schauen, was das bedeutet am Ende und wie dieses Anlagedepot dann aussehen soll. Oder Anlagedepot habe ich jetzt gesagt, Anlageprodukt heißt es ja. Es kann also auch nochmal Versicherung werden. Und vielleicht noch ein kleiner Nebensatz. Im Koalitionsvertrag ist auch die Rede von einer privatwirtschaftlichen BAV, also betriebliche Altersvorsorge, die auch nochmal reformiert werden soll. Und das ist natürlich auch sehr erfreulich, weil da habe ich auch schon Stimmen aus der CDU gehört, dass es auch in eine Richtung gehen soll, die etwas versicherungsunabhängiger gehen soll. Das heißt, da gibt es schon noch Chancen, dass es am Ende tatsächlich in diese Richtung läuft, wie wir es letztes Jahr erhofft haben. Aber wir wissen es noch nicht. Ne? Also jetzt auch eine Arbeit von uns, da natürlich die entsprechenden Politiker auch zu überzeugen und auch am Ball zu bleiben, dass das Produkt dann auch in Anführungsstrichen richtig umgesetzt wird. Und mit richtig meine ich gar nicht im Sinne der Produktanbieter, sondern im Sinne dessen, dass da wirklich die Menschen frei investieren können, frei in Aktien, frei in ETFs, frei in Investmentfonds, was auch immer, investieren können und nicht gebunden werden zum Beispiel an nur deutsche Produkte oder nur europäische Produkte oder nur ETFs, keine Aktien und so weiter. Da gibt es ja etliche Ideen in diesen Ausschüssen und vor allem von der SPD. Da müssen wir natürlich jetzt noch ein bisschen dran arbeiten, dass das jetzt irgendwie nicht kaputt reguliert wird in den nächsten Monaten. Aber grundsätzlich sind das die richtigen Anfänge.
Das freut mich zu hören, dass du da einigermaßen positiv gestimmt bist. Das ist natürlich ein Riesenblock auf der Anlageproduktseite. Das ist natürlich das Grundrauschen, das Basisgeschäft bei euch. Darüber hinaus gibt es natürlich in den sozialen Medien, ihr positioniert euch da sehr stark. Du hast vor einer Woche Trump als Mitarbeiter des Monats gekürt, was ich ganz lustig fand, ehrlicherweise. Eine freche Positionierung, die eure Zielgruppe anspricht. Natürlich aber auch auf der anderen Seite sprecht ihr Trader an. Ja, jetzt gab es letzten Monat die ein oder andere Herausforderung. Ich nehme an, eure Drehzahlen haben auch Gutes verheißen lassen.
Ja, war unfassbar gut. Also im Endeffekt kann man aber sagen, es geht jetzt durch die Bank schon weg seit November. Ja, also als die Wahlen stattgefunden haben, ist es durch die Bank weg eine sehr aktive Kundschaft. Oder man sehen generell im Markt, also nicht nur bei uns, sondern auch von anderen Brokern und sehen wir auch an der Börse. Also ihr könnt es ja sicherlich auch berichten.
Korrekt.
Da sehen wir sehr hohe Transaktionszahlen. Ja, da passiert sehr viel. Die Kunden sind sehr aktiv. Und insofern, das macht schon Spaß, das zu sehen, aber es macht eben auch Spaß und das ist für mich ganz wichtig. Wir haben ja vorletzte Woche war das, glaube ich, Freitag und darauffolgende Montag hatten wir wahnsinnige Bewegungen in den Märkten durch Trumps Zollpolitik. Und was wir wirklich gesehen haben in den Statistiken ist, dass die Menschen überwiegend, zumindest bei uns, gekauft haben und nicht verkauft haben. Das heißt, die Menschen haben es genutzt, um einen günstigen Einstieg zu haben und mal bei 10% Drawdown einfach mal zuzuschnappen und sich was zu kaufen. Das finde ich ist aus meiner Sicht sogar schon Paradigmenwechsel. Weil das haben wir vor 5 oder vor 10 Jahren haben wir das nicht gesehen. Da haben die Leute entweder stillgehalten, weil sie nicht mehr wussten, was sie tun wollen, oder haben alles rausgeschmissen, weil sie Angst hatten. Jetzt haben sie sogar gekauft und das ist schon mal sehr, sehr schön zu sehen, dass es da in eine andere Richtung geht, weil offensichtlich die finanzielle Bildung sich entsprechend weiterentwickelt.
Da komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen, im Bereich Risiko nämlich. Da habe ich nämlich die gleiche Beobachtung gemacht. Ich kann es noch ein bisschen differenzierter dann angehen, ob es europäische oder amerikanische Basiswerte sind, aber genau dieses Phänomen haben wir auch beobachtet. Jetzt hast du finanzielle Bildung angesprochen. Das würde ich gerne als letzten Aufhänger unseres Interviews jetzt in dieser Benchmark nehmen. Ich werde immer wieder von vielen Bekannten, Verwandten, Freunden gefragt, was ein gutes Einstiegsprodukt in den Kapitalmarkt ist. Denn ich spüre und fühle, mittlerweile hat es wirklich jeder verstanden, selbst vorzusehen, sorgen und endlich mal aktiv zu werden. Also umgekehrt, ich höre immer weniger, man müsste mal, sondern viele machen bereits. Was ist denn so deiner Meinung aus deinen Beobachtungen heraus ein gutes Einsteigerprodukt, was du gerne den Kapitalmarkt interessierten Einsteiger mit an die Hand gibst zum Start?
Bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz auf was anderes eingehen, was du gerade schon angesprochen hast. Und das ist nämlich das, was ganz viele Menschen unterschätzen. Ich glaube, dass die Zahlen, die zum Beispiel das Deutsche Aktieninstitut veröffentlichen, nicht stimmen. Wir haben ja letztes Jahr gehört oder im Januar, Februar die Meldung gehört vom Deutschen Aktieninstitut, dass wir letztes Jahr einen Rückgang der Aktionäre in Deutschland hatten. Mhm. Das halte ich für komplett falsch. Ja. Ist auch nicht plausibel, wenn wir sehen, wie eine Sustainable, wie eine Trade Republic, wie wir, aber auch alle anderen Broker. Also es gibt durchweg wachsen alle Broker. Insofern gibt es da keine Hinweise darauf, dass es zurückgeht. Und es gibt auch eine andere Studie, also das Deutsche Aktieninstitut spricht von 12 Millionen Aktionären in Deutschland. Es gibt eine weitere Studie von YouGov, ja, die kann sich jeder mal angucken, sehr spannend. Sie geht sogar von 26 Millionen Menschen mittlerweile aus, also eine ganz, ganz andere Zahl. Wahrscheinlich wird die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen, will aber damit sagen, wir sehen schon eine ganz, ganz andere Zielgruppe, die hier sehr aktiv ist. Und die jüngere Generation, also vor allem so die 18 bis, ich sag mal so 25, 30-Jährigen, die sind überwiegend schon mit Aktien, mit ETFs am Investieren und sind auch gar nicht die, die jetzt das große Riesenproblem zur Rente haben werden, weil die wissen schon, ach, da kriege ich eh nichts, ich muss vorsorgen. Danach kommt aber eine Generation, die sich quasi immer noch auf den Staat verlässt. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Und was ich da auch sagen muss, die Studien zeigen auch sehr, sehr deutlich, dass die Durchdringung in den Märkten, also vor allem bei den 18- bis 25-30-Jährigen, tatsächlich am größten mit Kryptos ist und nicht mit ETFs, Aktien, andere Themen. Also auch sehr spannend. Das heißt, für die meisten ist die in Anführungsstrichen Einstiegsdroge Krypto. Ja, das halte ich für falsch.
Ja, also
Ich bin auch in Krypto investiert und ich finde Krypto auch gut und als Beimischung macht es total Sinn, damit anzufangen. Ja, weiß ich nicht. Dafür ist die Volatilität doch sehr, sehr groß und die Kursschwankung muss man dann aushalten können. Aber das wollte ich dir mal kurz mitgeben, da passiert was im Markt, was viele gar nicht so richtig wahrnehmen. Um deine Grundfrage zu beantworten, ich glaube, die einfachste Antwort ist ETFs. Ja, natürlich ist auch eine Aktie, die ich mal als Beimischung mit reinnehme, interessant. Oder ich kaufe mir halt 5 oder 10 Aktien. Gibt es immer so Themen, die man sich angucken kann. Aber das Einfachste ist einfach, einen klassischen Index-ETF abzunehmen, der nachhaltig im Sinne von regelmäßig bespart wird. Und vielleicht auch nicht alles mit einmal reinlegen, sondern wirklich einen Sparplan anzulegen und die nächsten, keine Ahnung, 5, 10, 20 Jahre da reinzusparen. Da wird man relativ schnell sehen, dass das Spaß macht im Depot.
Danke dir für deine Einschätzung und euch an den Kopfhörern am Handy, wo auch immer ihr uns hört. Ihr könnt im GETEX ETF-Finder das passende, ein super Produkt für euch dafür zurecht suchen. Thomas, danke erstmal für deine Einschätzung. Wir hören uns nachher nochmal wieder.
Plötzlich Börse, ein Marktupdate.
Was hat sich seit der letzten Episode sonst noch so getan? Zeit für einen Rückblick auf die ersten 2,5, 3 Aprilwochen. Eieiei. Also, seit dem letzten Podcast ist nicht nur die Vola nach oben geschossen, sondern auch eure Trades im Vergleich zu den ersten 2 Wochen des Vormonats sind nach oben gegangen, nämlich in Anlageprodukten. Bonuszertifikate plus 40%, Discounter plus 64%, Aktienanleihen plus 72%, Inliner plus 155%. Inliner ist jetzt kein klassisches Anlageprodukt, aber dort sind deutlich die Volumina nach oben gegangen. Auf der Hebelseite ist es noch gemäßigter. Mini-Futures leicht rückläufig, minus 20% gehandelt. Open-End-Turbos minus 12%, Optionsscheine minus 5%. Also auf der Trading-Seite tastet man sich noch so langsam heran. Und natürlich haben aber auch die Marktbewegungen in der zweiten Aprilwoche zu einigen Knockout-Events geführt. Top-Underlyings sind unverändert. Der DAX deutlich noch vor S&P und Nasdaq. Dann kommen die Einzeltitel Rheinmetall, Nvidia, Tesla und neu in den Top 10 der Basiswerte die Thyssen. Die muss man küssen, hat man zumindest früher gesagt. So, jetzt habe ich noch ein Ass im Ärmel und hol mir die 2 Spezialisten von Feingold Research mit an die Seite. Hallo Nicolas, hallo Benji.
Hi Lars, ich freue mich.
Hi Lars.
Schön, dass wir uns heute mal zusammen den Markt anschauen, was sich so im April seit Anfang des Jahres getan hat. Ja, also das deutschen Liebeskind, der DAX, zumindest seit der letzten Episode am 8.4. haben wir zwischendurch mal ein neues Jahrestief bei 19,656 markiert und jetzt sind wir einigermaßen freundlich gestimmt, aber immer noch 6% im April zumindest hinten dran.
Ja, wir fahren weiter Achterbahn. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir ja leichte Erholungstendenzen, beziehungsweise in den USA doch recht kräftige und es hängt weiterhin am US-Präsidenten. Also Trump schickt die Märkte Ping-Pong und man muss auch ganz klar sagen, das geht zu Lasten der USA in erster Linie. Du hast ja gerade die Performance-Daten schon rausgestellt. Wir haben in dieser Woche eine schöne Auswertung in die Hände bekommen. Vergleich der Country-ETFs, also der entsprechenden Länder-ETFs zur besseren Vergleichbarkeit. Und da waren die USA weltweit auf dem vorletzten Platz. Schlechter war nur Taiwan, minus 14%. Und die Europäer eben ziemlich weit vorne dabei. Übrigens ganz interessant, Spitzenreiter, schon seit einiger Zeit Polen. Und dann kommen die Spanier, die Österreicher, die Griechen. Auch hier immer ein bisschen der Seitenblick nach Österreich, auch gerade mit einem möglichen Friedensschluss in der Ukraine. Und dann kommt auch schon Deutschland. Europa ist weiterhin gefragt und wir sehen das natürlich unter dem großen Stichpunkt der Rotation, also eher raus aus US-Assets, rein beispielsweise in Europa, hatten wir schon zu Jahresbeginn und jetzt beispielsweise auch rein in Gold.
Aber Nicolas, was ich ganz interessant finde, ich habe ja immer, oder wenn man sich den Zeitablauf anschaut, wann Trump quasi Druck macht und wann er wieder den Druck nimmt, teilweise selber, teilweise durch Regierungsbeamte oder Handelsminister, wie auch immer. Und du hast immer das Gefühl, wenn es jetzt zu stark wird, wenn die Börse zu stark belastet wird, kommen entspannende Signale. Das ist dieses Auf und Ab, was du beschrieben hast. Also ja, früher hat man immer von so einem Fed-Put gesprochen, also eine Absicherung durch die Fed. Und jetzt habe ich so den Eindruck, ist mein persönliches Gefühl, die Regierung sichert irgendwie nach unten auch ab. Und das könnte möglicherweise vielleicht auch zu einer Beruhigung kommen. Und wir sehen es ja auch, die Wohler beruhigt sich dann auch schnell wieder. Und in der Breite, du hast es angesprochen, sehen wir jetzt auch durch die Bilanzsaison tatsächlich, dass auch Unternehmen, die schwache Zahlen liefern, aber einen positiven Ausblick doch von der Börse belohnt werden.
Ja, da hast du absolut recht. Also dieser Fed-Put, den es lange Zeit gab, der wurde jetzt eben auch diskutiert mit dem entsprechenden Trump-Put. Also wo ist der Boden, wo ist die Schmerzgrenze? Und das ist ja auch ja ein Thema, was viele möglicherweise falsch eingeschätzt haben, auch zu Jahresbeginn, wo man eben der Erwartung war, Trump ist ein Mann der Börse. Er hat in seiner ersten Amtszeit sozusagen die Märkte angeschoben, hat sich für jeden Rekord gefeiert, hat auch andere US-Präsidenten eben ja geblamed, auf Neudeutsch gesagt, wenn sie eben für entsprechende Kursverluste zuständig waren oder diese Kursverluste in ihrer Amtszeit passiert sind. Ich glaube, es gab mal einen Tweet von ihm, wenn ein Präsident irgendwie einen Dow Jones Absturz von über 1000 Punkten in einem Tag zu verantworten hat, dann gehört er sofort entlassen. Das gilt jetzt bei ihm sozusagen nicht mehr. Und diese Hoffnung der Anleger oder auch der Investoren, dass dieser Trump-Put früh kommt, die wurde ja enttäuscht. Also da hat er ausgesessen, da hat er sich nicht von beeindrucken lassen. Ich glaube eher, es war so eine Mischung auch, die jetzt über Corporate America kam, also die CEOs, die ja auch zuletzt wieder vorstellig waren. Am Dienstag gab es ja auch ein Treffen mit JP Morgan, was ja dann auch möglicherweise ein Anlass war, dass Bessent sich eher milde geäußert hat. Also vielleicht kommt da auch wirklich der Schwung über den Weg, dass die CEOs ihm zu verstehen gegeben haben, dass er da ja wirklich auf einem Weg ist, der sehr, sehr viele Schmerzen verursacht.
Wie nachhaltig ist denn das, diese Abkehr oder dieser Shift von US-Underlyings nach Europa? Die amerikanischen Indizes sind im April -7, -8%. Jetzt haben wir gesehen, die Trump-Administration hat ja wohl die Türen eher dafür geöffnet, dass die finanzielle Vorherrschaft des Landes generell in Frage gestellt wird. Dollar und Staatsanleihen an Attraktivität verloren haben, was natürlich für Amerika eine schlimme Wendung des Schicksals bedeutet. Ja, die US-Aktien haben sich, wie er schon gesagt hat, schlechter entwickelt dieses Jahr. Das sieht ja eher nachhaltig aus, das Ganze. Also sprich, mit einer Erholung, mit signifikanten Inflows in amerikanische Basiswerte ist vermutlich nicht so schnell zu rechnen, oder?
Also ich würde sagen, Lars, tatsächlich im Moment sieht es danach aus. Aber wenn du dir anschaust, und da haben jetzt so ein paar schlaue Köpfe sich zusammengetan und eine Studie über die sich angeschaut, wie waren die Flows, zum Beispiel im Anleihenmarkt, den du angesprochen hast, der ja auch unter anderem für China oder in der Beziehung zu China wichtig ist, weil eben China ein großer Gläubiger ist in den USA. Tatsächlich hat das nachgelassen. Also im Jahr 2008 waren wir bei 50%, also Ausländer, die US-Staatsanleihen halten, jetzt sind wir bei 30% und sind jetzt Anfang April wirklich aufs tiefste Niveau seit einigen Jahren gefallen. Aber man muss auch sagen, dass es immer wieder auch Erholung gab in dieser, ja, in der Entwicklung, also dass dann andere Ausländer gekauft haben, US-Staatsanleihen. Aber im Moment ist natürlich tatsächlich, ja, so eine Art Tiefpunkt erreicht. Wir sind auf dem niedrigsten Niveau seit Jahren. Aber das kann ja vielleicht auch ein Anfang dafür sein, dass sich das in Zukunft bald ändert und wieder Zuversicht in den Markt oder in die US-Politik hineinkommt und Anleger sagen, okay, dann investieren wir jetzt in US-Staatsanleihen oder US-Aktien. Und wie gesagt, die ersten Zahlen von der US-Bilanzsaison waren ja jetzt auch nicht so schlecht, dass man sagt, Mensch, da ist Hopfen und Malz verloren. Im Gegenteil, das war sogar sehr ermutigend in meinen Augen.
Ja, ich würde da gerne nochmal dran anknüpfen, Lars. Also ich glaube, man kann diese Entwicklung oder man darf diese Entwicklung tatsächlich nicht unterschätzen. Es wird aber voraussichtlich weiter in Wellen passieren. Also wir haben jetzt die erste Welle gesehen, aber wenn man sich eben auch die langfristige Entwicklung ansieht, dann hat der diese Vorherrschaft der US-Anlageklassen, der US-Aktien an den Anlagemärkten eigentlich seit 2008, 2009 kontinuierlich zugenommen. Immer mal ganz kurz gebrochen nur, aber der Trend ging da ganz klar in eine Richtung. Das hat sich in den verschiedensten Statistiken niedergeschlagen, beispielsweise Anteil von US-Assets in Portfolios, Anteil von US-Aktien in ETFs, beispielsweise den MSCI World, ist ja wahnsinnig hoch. MSCI World ist ja mehr oder weniger ein US-Index plus ein bisschen Rest. Bewertungsseitig, also KGVs der US-Indizes waren sehr, sehr viel höher als die des Rest der Welt und sind es jetzt nach dieser Korrektur tatsächlich immer noch. Also möglicherweise sehen wir jetzt, wenn sich Trump beruhigen sollte, ist immer die Problematik bei einem tagesaktuellen Podcast, ja so ein bisschen Revival von US-Aktien, auch gerade Magnificent Seven, die stark unter die Räder gekommen waren, die auch beispielsweise am Ostermontag ja teilweise an den Tiefs nochmal lagen. Da habe ich auch fast schon so ein bisschen Resignation gesehen. Da könnten wir ein Comeback sehen, aber mittelfristig, ja, könnte diese Rotation sozusagen weitergehen.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
In der Benchmark Mal nach Zahlen habe ich jetzt nochmals offiziell beide Experten zur Seite, Benjamin Feingold und Nicolas Saurenz von Feingold Research. Also nochmal schön, dass ihr in dieser Rubrik auch als Experten zur Verfügung steht.
Gerne, sehr gerne.
Erzählt mir vorab doch nicht nur mir und Thomas, sondern vielleicht auch unseren Zuhörern im Allgemeinen einen kurzen Abriss zu Feingold Research. Seit wann gibt's euch? Was macht ihr denn den ganzen Tag so?
Ja, uns gibt's, dann fange ich mal an, weil ich einer der Mitgründer war, zusammen mit Daniel Saurenz, Nicolas Bruder. Und uns gibt's seit 2013 und wir sind ja beides ehemalige Börse Online und FTD-Redakteure. Und wir haben im Prinzip bei Feingold Research, um es auf den Punkt zu bringen, unsere Arbeit bei den als Journalisten weitergeführt unter dem Portal Feingold Research, wo wir Investmentideen weitergeben. Wie kann man Meinungen zum Markt mit Produkten am besten umsetzen? Und ja, haben auch einen Börsenbrief, den Nicolas betreut und viele, viele Zuhörer an der Stelle. Insofern, ja, ist das sozusagen eine tägliche Begleitung des Marktes, die wir bereitstellen mit hoffentlich wertvollen Tipps für die Börse.
Wie können unsere Hörer euch abonnieren oder in den täglichen Genuss eurer Nachrichten, eurer Empfehlungen, eurer Tipps kommen?
Das ist ganz einfach. Einfach auf feingoldresearch.de und da kann man sich sogar kostenfrei eintragen für einen unverbindlichen Test oder eben im besten Fall auch ein Abo bei uns abschließen. Und dann gibt's eben die Ideen, die Benjamin angesprochen hat und auch eben die Musterdepots, Portfolios, die Daniel Saurenz eben verantwortet und die auch verschiedene Ansätze haben. Auf einen kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen zu sprechen. Und da setzen wir eben Ideen sowohl für Anleger als auch für Trader um.
Klingt super. Also, Werbeblock vorbei, lass uns gleich einsteigen. Der DAX, wir haben das deutsche Liebeskind, hatten wir schon angesprochen. Christian Schlegel war in den beiden vorherigen Episoden deutlich vorsichtiger und ist damit ganz gut getan. Was jetzt? Wie geht's weiter? Positive Tendenzen? Ja, nein. Tagesaktuelle ein bisschen schwierig zu bewerten. Ich spüre was. Irgendwas, da will er hin, da will er hoch.
Ja, er war zuletzt stark unterstützt. Also man muss sagen, er hat sich gegen alle Widerstände aus den USA erwehren können. Wir hatten ja auch den Vorteil, dass wir an Ostermontag die Handelspause hatten. Also ich war am Ostermontag auf einer Familienfeier, habe dann immer mal mit einem aufs Handy geschaut und war sehr dankbar um den Feiertag, weil in den USA war es ja blutrot. Es gab dann ja auch die ein oder andere Indikation für den DAX, die man ja dann beflissentlich ignorieren konnte, weil als wir am Dienstag reinkamen, sah das schon deutlich besser aus und seitdem ging es ja dann auch gut 1000 Punkte nach oben. Wir haben jetzt mit der 22.000 geflirtet. Da muss man sagen, da ist jetzt schon wieder einiges draufgepackt an den Speck sozusagen. Ich habe da jetzt gar nicht so die genauen charttechnischen Marken mitgebracht, aber man muss natürlich sehen, dass wir von der Korrektur, die uns ja unter die 19.000 gebracht hat, schon wieder einen sehr großen Teil aufgeholt haben und damit auch das Rose Garden Event, also Trumps Zolltabelle, die er da der Weltöffentlichkeit präsentiert hat, sozusagen abgefrühstückt haben. Investoren, ja, gehen weiterhin nach Europa. Wir haben es schon angesprochen. Ein Grund ist natürlich auch die Notenbankpolitik. Also die EZB senkt die Zinsen weiter. Sie senkt sie mutmaßlich oder hoffentlich auch verstärkt weiter aufgrund der jüngsten Entwicklungen. Das sehen wir auch beispielsweise bei den anderen Anleihemärkten. Also der Rückgang, auch gerade der kurzlaufenden Renditen an den Rentenmärkten, beflügelt da die Aktien und auch ebenso den DAX. Schwergewichte tun ihr Übriges. Wir haben jetzt die SAP gehabt. Auch interessante Veröffentlichung. Man hat erst einige Risikofaktoren, einige Probleme thematisiert, um dann die Guidance zu bestätigen. Und das ist ja genau das, was die Aktionäre natürlich hören wollten. Dementsprechend die Aktie durchgestartet. Und um an deine Rubrik anzuschließen, mal nach Zahlen. Wir haben jetzt mal keine Chartmarken dabei, aber wir haben eine Auswertung erstellt. Und das mit so Sachen arbeiten wir gerne bei Feingold Research. Und zwar regelbasiert. Einstieg in den DAX Mitte April, hier in dem Fall 18. bis 22. April. Wenn der DAX über 5% im Plus ist in dem Jahr und über dem gleitenden Durchschnitt der 200-Tage-Linie liegt. Also langfristig ist das der wichtigste Moving Average. Und da haben wir eine Trefferquote von 76%. Und das kann sich ja wirklich sehen lassen. Also das eben sozusagen eine Unterfütterung, wenn man guten Jahresstart hat. Wir haben jetzt ein Drittel hinter uns gebracht. Dann neigt der DAX eben diese Stärke fortzusetzen, auch bis ins Jahresende hinein. Also da würden wir mittel- bis langfristig sozusagen mit dem Trend gehen und diese Stärke in Europa und die Stärke im DAX weiter nutzen.
Och, das geht runter wie Öl. Nicht weiterreden, Nicolas. Super. Okay. Blick über den Teich. Wie schaut's im Nasdaq aus? Wir haben im Nasdaq 100 das höchste Handelsvolumen seit der Finanzkrise gesehen. Das 3,5-fache des langfristigen Durchschnitts, 3,6 Milliarden Aktien. Unfassbar. Es sagt noch nichts über die Richtung aus. Aber wie ist deine Einschätzung dazu? Trump? Kannst du würfeln jeden Morgen?
Ja, man kann würfeln, genau. Ich habe am Dienstag in einem Webinar bei uns gesagt, dass die Märkte mir momentan so ein bisschen wie ein Schwamm wirken, der sich nach positiven Nachrichten sehnt. Ja. Und diese Nachrichten nach aufsaugen, das liegt auch ein bisschen an der Markttechnik. Wir waren in vielen Indikatoren sehr überverkauft. Auch spekulative Marktteilnehmer waren sehr stark auf die Verkäuferseite gewechselt, waren short, entsprechend auch mit Puts. Wir hatten auch Rekordvolumina an Puts gehandelt in den USA. Also da war wirklich viel auch sozusagen in diesem Sentiment sehr auf der negativen Seite. Es gibt auch diese sogenannten CTAs, Commodity Trading Advisors, deren Positionen eben im Negativen lagen, also minus positiv sozusagen. Und da hat beispielsweise Goldman Sachs als Investmentbank im Research rausgegeben, dass die eigentlich in nahezu jedem Szenario kaufen müssen, weil sie eben sozusagen negativ positioniert sind und das auf Dauer nicht zu halten ist. Also auch das sozusagen ein Trigger für die Märkte. Und wenn dann eben irgendwie ein positives Momentum von der Trump-Administration kommt, da wird das natürlich so aufgesogen und hat jetzt dazu geführt, dass wir auch in der Nasdaq wieder uns etwas von den Tiefs entfernt haben. Und wenn du mich zu meiner Marktmeinung fragst, ich muss sagen, es ist wirklich schwierig.
Ich würde da mal
zwei Szenarien in den Raum werfen. Also das positive Szenario, das würde so ein bisschen an 2020 anknüpfen, also dass wir eben dieses berühmte V sehen. Der positive Case wäre, wir hangeln uns jetzt irgendwie an diesen Zollankündigungen lang. Es gibt immer diese Deal-Ankündigungen, Trump präsentiert irgendwas, er will ja wirklich mit jedem Land einzeln verhandeln. Das beruhigt die Märkte sozusagen, weil sie sich irgendwie freuen. Ja, da kommt immer mal was und gleichzeitig die Quartalssaison, Corporate America, das läuft alles weiterhin okay. Und der wichtigste Faktor, Powell lenkt irgendwie ein. Also man sieht jetzt, die US-Konjunktur ist mutmaßlich über den Gipfel hinaus und die Fed geht ins Easing über. Mhm. Und dieser Rückenwind könnte tatsächlich dafür sorgen, dass wir das Schlimmste schon gesehen haben und erstmal irgendwie das Jahr sozusagen okay beenden. Das wäre der positive Case. Der negative, und den kann man, glaube ich, nicht ausschließen, wäre, dass Trump einfach mit seiner Politik schon so viel Schaden angerichtet hat und dass die USA ja ohnehin wirtschaftlich am Scheideweg standen, auch schon zu Beginn seiner Präsidentschaft, wo er gar nichts für konnte, das von Biden sozusagen übernommen hat, einfach die Boom-Jahre 2022 bis 2024 jetzt vorbei sind und wir Richtung Rezession gehen. Und dann wird es wohl aktienseitig auch nicht das beste Jahr 2025 im Abschluss.
Als Alternative für Aktien kann ja auch Gold oder haben wir Gold-Investments in der letzten Zeit gesehen. Der Kurs ist wie blöd gerannt. Auf der anderen Seite muss man feststellen, dass die Nachfrage nach Goldschmuck, Achtung, der Index wird seit 2010 berechnet, auf einem Rekord-Low ist. Das heißt, es wird so wenig Nachfrage nach Goldschmuck wie überhaupt und 55% der globalen Schmuck-Goldnachfrage kommt aus Indien und China und dicht gefolgt von Amerika. Also insofern ein weiterer Indikator, ob das nach wie vor der sichere Hafen ist. Was meinst du?
Vielleicht ganz kurz von mir eine Einschätzung. Du hast den Goldschmuck angesprochen, aber die Zentralbanken sind ja einer der großen Käufer am Markt. Insofern, und ETFs wurden oder ETCs wurden auch viel gekauft. Ich glaube, das überwiegt, Lars, aber wir sind auch schon super gelaufen, zum ersten Mal über 3,5 Dollar. Also das ist natürlich auch schon Wort. Und Nicolas, da glaube ich, hast du noch eine Auswertung, wie das aussehen kann nach so einem starken Anstieg.
Ja, tatsächlich muss man sagen, wir sind kurzfristig überhitzt. Auch hier entsprechender Indikator 200-Tage-Linie. Und wo wir gerne draufschauen, ist der Abstand zur 200-Tage-Linie. Also im Aufwärtstrend liegen wir ja logischerweise darüber. Aber wie stark man darüber liegt, das sagt eben auch etwas darüber aus, wie stark eine Aktie oder eben auch Gold oder ein Index beispielsweise überhitzt ist. Und momentan sind das 27%, die Gold überhalb seiner 200-Tage-Linie liegt. Und wenn man in die lange Historie zurückschaut, ich habe hier eine Auswertung seit 1975 vorliegen, dann war das keine 10-mal der Fall. Also dass Gold wirklich so stark sozusagen seinem gleitenden Durchschnitt enteilt war. Und Aktien, Indizes und eben auch Gold neigen natürlich dazu, sich dem gleitenden Durchschnitt wieder anzunähern. Und auch hier von uns da eher die Herangehensweise, dass wir so eine Art Mean Reversion sehen und da Gold tendenziell eher mal seitwärts konsolidiert. Man muss ja dazu sagen, wir hatten jetzt auch sozusagen in den letzten 24 Stunden schon mal einen kleinen Rücksetzer gesehen, auch aufgrund des Risk-On-Modus sozusagen in den USA. Und das passt uns da ganz gut ins Bild. Statistisch gesehen ist tatsächlich die Performance auf ganz kurzer Ebene, wenn Gold so weit oberhalb seiner 200-Tage-Linie liegt, nicht gut. Also ist nahezu in allen Zeitparametern zwischen einem Tag und einem Monat negativ. Also da neigt man wirklich ganz klar statistisch zu einer Korrektur, wenn man so weit enteilt ist.
Danke euch für eure Einschätzung bisher.
Risiko. Danger. Die GetEx Risk Indizes.
Mit den GetEx Risk Indikatoren möchte ich euch einen Überblick über die Ausrichtung unserer Trades und Anlagen in Aktien und aktienbasierten Zertifikaten geben mit eindeutiger Richtung und das Ganze kurz- und langfristig mit Europa- und Amerika-Fokus. Und glaubt mir, ich arbeite mit Hochdruck dran und ich verspreche es euch, es wird spätestens im Mai passieren, dass ihr eine detaillierte Index-Chart-Analyse unserer Indikatoren auf dem Chart-Tool auf getex.de selbst vornehmen könnt. Bis dahin müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen und ich sage euch, seit Jahresanfang hat der GetEx Risk Indikator mit Europa Fokus einen langfristigen und deutlich konstanten Abwärtstrend des Risikoappetits eurer Trades, eurer Anlagen in EU-Basiswerten und EU-Basiswertzertifikaten gezeigt. Auf der US-Basiswertseite ist der eindeutige Abwärtstrend bereits ab Januar und dann nochmals ab März deutlich, deutlich stärker ausgerichtet. Dort ist der US-Indikator seit dem 20.02. innerhalb von 10 Tagen von plus 0,5 auf minus 0,4 gedreht, also deutlich extremer. Der CNN Fear and Greed Index verhält sich seit der letzten Episode etwas moderater, sind wir immer noch im Angsthasen-Modus, aktuell bei 25. Kurzfristig gesehen, der EU Short-Term-Indikator. Anfang April waren unsere Trader, wart ihr fast schon neutral nahe der Nulllinie mit euren Positionen ausgerichtet. Und dann gab es einen deutlichen bullischen Positionsaufbau, so wie es Thomas Soltau vorhin auch festgestellt hat hier und unterstützt von Nicolas. Die Leute sehnen sich nach positiven Nachrichten, sehnen sich danach, Investitionen zu tätigen. Das Verständnis ist da, das macht ihr, das kann ich euch bestätigen. Und so habt ihr seitdem vor 2 Wochen deutlich Mitte März deutlich an Positionen aufgebaut, nachdem der DAX wieder über die 20.000er Linie geklettert ist. Also wieder etwas verhaltener, aber bis dahin war die Sehnsucht da, endlich einen guten Einstiegszeitpunkt gefunden zu haben. Und das habt ihr gemacht. Dankeschön an euch. Auf US-Basiswerte im April gibt es hier auch einen ganz klaren Trend, nämlich eine bärische Ausrichtung eurer Zertifikate Trades beziehungsweise umgekehrt eine Reduzierung der US-Aktienposition. Dieser Trend ist zwar seit dem 18.04. wieder etwas freundlicher als Indikator von minus 0,4 auf minus 0,10 stieg, aber wir sind immer noch verhaltener auf der US-Seite. Und eure Trades unterstützen das Ganze, was wir mit Nicolas, Benjamin und Thomas bisher herausgearbeitet haben. Macht also alles Sinn.
Beauty-Tipps. Mehr Glow für euer Depot.
Nicolas, was ist denn dein Produkttipp in diesen Zeiten? Was würdest du handeln? Was ist dein Ratschlag? Klammer auf, liebe Zuhörer, beachtet bitte den Disclaimer am Ende dieser Episode. Aber was wäre denn ein cooles, passendes Produkt für welches Underlying in der jetzigen Marktphase? Was hast du unseren Hörern mitgebracht?
Ich habe tatsächlich ein recht spekulatives und auch ein recht exotisches Produkt mitgebracht. Also vielleicht auch ganz kleiner Disclaimer von uns. Wir bieten natürlich oder wir decken sehr viele Produkte, sehr viele Aktien, sehr viele ETFs ab. Und der Großteil sind deutlich langweiligere Produkte, auch beispielsweise Anlageprodukte, die wir in unserem Börsendienst verstärkt gekauft haben.
Nee, mach mal was Spannendes.
Und jetzt komme ich zu den spannenden Sachen. Das ist ein Inline-Optionsschein auf Gold. Die Idee dahinter, wie schon gesagt, extreme Rallye, die wir jetzt gesehen haben. Auch alles gut zu begründen und auch berechtigt sozusagen. Aber einfach die Überlegung, dass Gold jetzt mal ein bisschen durchatmet. Und da hat man eben die Möglichkeit, sozusagen im Zertifikat- und Optionsscheinbereich auch eben auf solche Seitwärtsprodukte zu setzen. Da gibt es ja beispielsweise Discount Calls, Discount Puts und Inline-Optionsscheine. Und Inline-Optionsscheine sind wirklich sehr heiß, weil sie ja logischerweise 2 Barrieren haben, also eine untere und eine obere Barriere. Und die habe ich jetzt bei Gold im Abstand von $1,000 gewählt, und zwar die untere Barriere bei 2,8 und die obere bei 3,8. Und zum Zeitpunkt, als wir den Podcast geplant haben, beziehungsweise uns überlegt haben, was können wir hier vorstellen, war Gold nochmal einen kleinen Ticken höher. Und da haben wir eben die obere Barriere bei 3,8 vor allem im Fokus gehabt. Das heißt, man kann diese Papiere auch so ein bisschen strategisch einsetzen. Wenn man natürlich näher an der oberen ist, dann kommen einem Kursrücksetzer zugute und der Schein legt dann eben mit großer Sicherheit auch zu, wenn er sich der unteren Barriere annähert und sozusagen in die Mitte läuft. Also der Schein, den ich jetzt ausgesucht habe, wie schon gesagt, 2,8 auf 3,8 mit Laufzeit September 2025, also ist gar nicht so lange. Und der kostet jetzt eben 6,40 Euro. Maximale Auszahlung bei solchen Inline-Optionsscheinen ist immer 10 Euro. Und im Tief gab es den in dieser Woche auch unter 6 bei sogar rund 5 Euro. Da wäre es dann sozusagen noch ein Verdoppler gewesen. Das heißt, wenn man den jetzt noch mal ein bisschen günstiger bekommt, wenn sich Gold noch mal erholt, ist das dann sozusagen noch mal eine etwas bessere Einstiegschance.
Ich sage einfach danke, Nicolas, für deinen Tipp, für deine Idee in der jetzigen Marktphase auf Gold.
Inside GetEx.
Was kommt sonst noch so alles? Ich möchte euch danken für eure rege Teilnahme am Messestand, am Anlegertag in München, in der GetEx Emittenten Lounge, am GetEx Stand und bei unseren Vorträgen. Das Gewinnspiel ist geschlossen, alle Gewinner sind ausgelost und wurden benachrichtigt. Also nochmal auch von mir persönlich herzlichen Glückwunsch. Außerdem, wir haben immer noch 3 offene Stellen zu besetzen. Bewerbt euch bitte jetzt unter anderem einen Datenbankmanager und es gibt reichlich Zahlenmaterial zu analysieren. Nicht nur für diesen Podcast, glaubt's mir. Also, wenn ihr zuhört, bewerbt euch gerne auf getex.de. Da wir uns zuletzt Anfang April gehört haben, kann ich euch auch außerdem noch die letzten Quartalszahlen mitgeben. Bei den strukturierten Wertpapieren bzw. Zertifikaten steigerte GetEx die Orders um 32% auf 2,5 Millionen Trades und die Umsätze um 17% auf 4,8 Millionen Trades gegenüber dem 4. Quartal. Also ein deutlich kräftigeres Wachstum und 65% klettern die Zertifikate bei den Orders und 88% beim Umsatz nach oben. Herzlichen Dank. Außerdem berücksichtigt bitte, am 1. Mai ist Feiertag, am Tag der Arbeit wird nicht gehandelt. Plant das bitte bei eurer Positionierung rechtzeitig ein. Außerdem gibt's neue Webinare am Dienstag, den 13. Mai um 17 Uhr, was Sie schon immer über die Börse wissen wollten. Donnerstag, der 22. Mai, Psychofallen an der Börse erkennen und vermeiden. Einfach auf getex.de anmelden und ich stelle euch nochmal den Link in die Shownotes. Der Bundesverband für strukturierte Wertpapiere oder auch BSW genannt hat das Ergebnis der letzten Umfrage veröffentlicht zu Knockout-Optionsscheinen. Für ein Drittel der Trader ist eine transparente und nachvollziehbare Preisentwicklung das stärkste Argument und über ein Viertel der Anleger schätzen die breite und von Emittenten mehrmals täglich aktualisierte Produktpalette. Vielen Dank, dass ihr hier bei der Abstimmung mitgemacht habt. Außerdem, wir hören uns am 13.05. am Tag der internationalen Kinderbetreuung. Das ist der Dienstag nach der Investmesse. Also hört euch den Podcast wieder an, wenn die Kids morgens aus dem Haus sind. Und wir sehen uns auf der Invest in Stuttgart. Ihr bekommt Freitickets über getex.de. Den Link stelle ich euch ebenfalls nochmal in die Shownotes. Auch hier gibt's 2 Vorträge um 14 Uhr mit Marille Klöckelhofer auf der Future Now Stage und um 15 Uhr Robert Ertel, passenderweise Thomas Soltau, auf eurer Smart Broker Bühne zum Thema Börse neu gedacht, so handeln Privatanleger ohne Gebühren. Und vermutlich können wir spoilern, es wird irgendwas mit GetEx und Smart Broker zu tun haben.
Könnte sein.
Ihr seid ja auch auf der Invest, Thomas, eigener Stand.
Eigener Stand, genau, auch sehr präsent, wie du schon sagst, mit eigenem Bühnenprogramm. Also insofern haben wir da, glaube ich, viel zu bieten für unsere Gäste.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
Jetzt geht's ans Eingemachte. Ich habe noch 5 persönliche Fragen an euch. Abwechselnd bitte antworten. Thomas, Popcorn, süß oder salzig?
Süß.
Nico, Winter- oder Sommerurlaub?
Sommer, auf jeden Fall.
Benjamin, Steak oder Sushi?
Steak.
Thomas, Stadt oder Dorf?
Stadt.
Nicolas, Kaffee oder Tee?
Ja, Kaffee.
Benjamin, Sommer oder Winter?
Sommer.
Thomas, Kugelschreiber oder Bleistift?
Kugelschreiber.
Nicolas, Auto oder Fahrrad?
Tatsächlich beides.
Ah, jetzt habe ich dich.
Ja, komm, dann Fahrrad.
Benjamin, E-Book oder physisches Buch?
Physisches Buch.
Thomas, Komödie oder Actionfilm?
Action.
Ich danke euch ganz herzlich dafür.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Wünsch dir was, dann kriegst du das. Welche Themen sind für euch noch so spannend? Was beschäftigt euch, damit ich das in den kommenden Episoden berücksichtigen kann? Schreibt mir es gerne in die Kommentare und lasst mir eure Likes da. Thomas, was wären Themen, die dich interessieren würden, die wir zukünftig mal besprechen sollten?
Ich glaube, das, was mich grundsätzlich interessiert, kann man immer schön nachlesen und nachverfolgen. Das ist nämlich die politische Entwicklung. Insofern, da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Das sind ja spannende Themen, die jetzt sich aufgeben können. Insofern, das ist, glaube ich, das A und O. Das Thema Rente ist halt sehr wichtig.
Das nehme ich glatt mit in die nächste Episode. Abschließendes Wort, Thomas. Wie geht's mit dem Smart Broker weiter? Was können wir erwarten?
Da wollen wir noch gar nicht so viel ins Detail gehen. Ich glaube, im Kern kann man aber schon sagen, dass wir uns gerade sehr, sehr stark darum kümmern, das Produkt in sich noch zu verbessern. Wir haben ja in den letzten ein, zwei Jahren doch sehr viel am Produkt schon gemacht, viele Produkterweiterungen geschaffen. Jetzt geht es darum, das Produkt an sich in der Handelbarkeit und Umgänglichkeit mit dem Produkt noch zu vereinfachen, dass man schneller Trades abwickeln kann, noch schneller Sparpläne abschließen kann. Da sind wir schon sehr, sehr schnell, aber wir können uns ja mal weiter optimieren.
Du machst es spannend. Wir bleiben dran und verfolgen das eure Entwicklung sehr, sehr gerne eng. Also, lieben Dank nochmal fürs Zuhören. Schickt mir euer Feedback, eure Anregungen. Lasst mir gerne eure 5-Sterne-Bewertung da. Teilt den Podcast. Das war's für heute mit Börse aufs Ohr. Episode 8 neigt sich dem Ende. Wir sehen uns am 9. und 10. Mai auf der Invest in Stuttgart wieder. Den Anmeldecode und die Freikarten stelle ich euch in die Shownotes und wir hören uns dann am 13.05. am Dienstag, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ich sag danke fürs Zuhören. Au revoir, arrivederci, tschüss, ciao, euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WTHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht, vor den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder in den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bäm.
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.